Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur.
Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedochrist Podcast. Ich habe mal wieder einen Gast, und zwar den Felix da. Und das ist so ein bisschen eine spezielle Hedochrist-Folge, weil es diesmal nicht um die Gegenwart geht, sondern es geht um das Mittelalter. Und warum das so interessant ist und so spannend ist, sich damit auseinanderzusetzen, das kann euch Felix in dieser Folge erzählen. Ja, erzähl mal, Felix, also stell dich mal kurz vor, was du machst und warum du hier bist und dann auch, warum dich eben gerade diese Beschäftigung mit Mittelalter so begeistert.
Ja, hallo. Also, was ich mache, mir sagen immer Leute, ich mache ziemlich viel.
Aber ist ja gut.
Genau, ne? Ich denke, was interessant ist, ich arbeite quasi so hauptberuflich gerade als Rallye-Lehrer. Ich habe ja so eine ganze Weile Theologie studiert und ich bin engagiert auch in verschiedenen christlichen Gemeinden. Da ich gerade auch so mehrere Wohnorte gleichzeitig habe, habe ich auch keine wirklich feste Gemeinde, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich 100% drin. Aber natürlich immer so Sachen wie Freakstock Festival, das jetzt hoffentlich bald wieder kommt. Und genau, ich bin auch so, habe ich ein gewisses Interesse an kultureller Arbeit einfach. Ich bin öfters mal auf so verschiedenen Veranstaltungen, wo sich ganz verschiedene Leute treffen. Das betrifft dann Mittelaltermärkte, auf die ich noch zu sprechen komme. Und aber auch so Sachen wie, wir haben in der Stadt jetzt irgendein interkulturelles Picknick oder sowas. Genau, ja. Das ist, denke ich, so der Bereich, der für heute Abend eher interessant ist.
Okay. Ja, wir wollen ja eh erstmal auch so ein bisschen einen Überblick vielleicht geben. Ich glaube, ich lade dich einfach auch noch ein paar Mal ein, um auch so ein paar Themen, die wir jetzt ansprechen, noch ein bisschen zu vertiefen oder dass du dann noch ein bisschen mehr erzählen kannst. Erzähl uns doch mal einfach, warum dich gerade dieses Beschäftigen mit dem Mittelalter, mit dieser Kultur, mit, warum dich das so, vielleicht auch, wo das herkommt, dass sich das so gecatcht hat, aber auch, warum du das so interessant findest, dir da Gedanken drüber zu machen.
Wo das herkommt, ich hatte in der Playmobil-Ritterburg.
Ah, ja gut, macht Sinn.
Nee, ich finde tatsächlich, das kann man von zwei Seiten betrachten. Die eine Seite ist, wir haben mein Theo-Examen gemacht und ich habe auch quasi Deutsch studiert. Wobei ich das beruflich nicht mehr weiterverfolgt habe. Aber das war sehr interessant, weil ich da Themen hatte, die haben sich einfach ganz groß überschnitten. Einen Schwerpunkt habe ich wirklich auf Mittelalter gehabt. Und ich habe beispielsweise Kirchengeschichte beim Professor Lepin gehabt. Das war ziemlich gut bei dem. Das ist auch einer der wenigen, der halt einen Schwerpunkt im Mittelalter hat als Professor in Tübingen. Und da habe ich über Irland und Schottland im Frühmittelalter habe ich da gemacht und britische Inseln, England und so weiter, weil das so ein bisschen mein Steckenpferd war. Und in Deutsch habe ich eine Prüfung gehabt über die Artusritter. Da gibt es durchaus sehr starke Zusammenhänge, auch wenn man nicht so in der Materie drin ist, erst gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das war, wie gesagt, bei mir im Studium war das so ein ganz interessantes Feld, wo auch ja eigentlich gar nicht so viele Studenten dann interessiert sind. In Theo, das ist irgendwie so alle gucken auf antike Urchristentum oder halt auf Reformation, so Spätmittelalter geht vielleicht noch, aber dann so 20. Jahrhundert ist ja alles auch wichtig, aber so ich denke, als Mittelalter-Interessent bist du da eher noch so der Exot. Die zweite Seite ist, wo du sagst, wir haben was sich nicht auf die Gegenwart bezieht, kann ich nicht ganz so unterschreiben. Es gibt ja einen ganz interessanten oder ganz zentralen Anknüpfungspunkt und das ist, dass ich als so ein Hobby auch die Mittelaltermärkte habe. Mhm. Und das ist natürlich was, das ist voll so Teil unserer modernen Konsumkultur. Ja. Das ist, du hast ja alle Naslang, hast du hier irgendeinen Mittelaltermarkt und das ist ein wahnsinniges Spektakel, das geht über mehrere Tage. Das halbe Dorf geht dahin oder die halbe Stadt, wenn es irgendwie im Zentrum von was ist. Ja. Also das ist schon eine ziemlich große Kiste. Ja. Und das ist so das, was da auch mein Interesse immer wieder am Laufen hält und wo ich immer merke, oh, voll gut, da kann ich mich eigentlich einbringen.
Also, was machst du dann auf solchen Märkten?
Also, die meisten Märkte besuche ich tatsächlich einfach so als Besucher, ja. Ich weiß nicht, warst du schon auf dem Mittelaltermarkt, so einem ganz typischen?
Ja, ich habe schon solche Sachen mitgesehen. Bei anderen Veranstaltungen war manchmal so Mittelaltermärkte mit dabei. Aber jetzt sowas, was nur Mittelaltermarkt ist, ist mir jetzt nicht so bekannt, glaube ich.
Ja, komm, erzähl mal.
Ja, also ich kenne das halt von irgendwelchen Stadtfesten, ne, dass sie manchmal so einen Teil Mittelaltermarkt dabei haben. Also so einen Teil, wo einfach Leute ihre also Sachen verkaufen, die halt selbst gemacht, aus also irgendwie Leder gemacht sind oder so, und die dann ihren Met verkaufen. Und die haben dann manchmal bei uns, bei manchen Stadtfesten, so eine extra Sektion, wo halt alles so ein bisschen mittelalterlich gestaltet ist und halt auch die Sachen, die dann verkauft werden, so in die Richtung sind. Wo auch manchmal irgendwelche, ich glaube, da waren auch manchmal irgendwelche so theatermäßigen Sachen, ne, dass sie dann so einen Schaukampf gemacht haben oder irgendwie sowas. Das gab es da schon, aber es war meistens Teil von einem Stadtfest zum Beispiel oder sowas, weil es kein passé nur Mittelaltermarkt in dem Sinn.
Ja, wir haben hier in der Gegend zum Beispiel das Peter- und Paul-Fest. Das ist ein sehr altes Fest, auch vom Brauchtum. Da geht es ja so, man hört zum Namen her, geht es um Paulus und Petrus. Ja? Fällt aber keinem mehr auf, weil es unter diesem Brauchtum mit den ganzen Wetterfeierlichkeiten verschüttet ist mittlerweile oder beziehungsweise jetzt eher wieder hochkommt. Da ist so die ganze Altstadt im Ausnahmezustand. Also da siehst du halt, tragen ganz viele auch diese Mittelalterkleider und du erkennst halt auch sofort die Leute, die das regelmäßig machen und die nur fürs Fest gekleidet sind. Die Frauen tragen irgendwie alle so eine weiße Bluse, dann so einen farbigen Rock, ne, bis zum Knöcheln runter. Ja. Und die Männer siehst du alle in so kurzen Leinenhosen, so einer einfachen Tunika und so einer Schirmmütze auf dem Kopf, so einer mittelalterlichen. Und ja, das ist so ein bisschen so, haben wir uns ein bisschen drüber amüsiert, so daran erkennen sofort die Leute, die halt für dieses Fest so angezogen sind. Ja. Die sind sehr, sehr unisono. Aber ich habe da auch zum Beispiel einen getroffen, der ist in so einer riesigen Mönchskutte rumgelaufen und hat so ein riesiges Kreuz, ja. Mit dem war ich im Gespräch mal darüber. Und der hat halt auch gesagt, dass er tatsächlich sich nur für dieses Fest so anzieht. Und das alles hat er sich irgendwie so schneidern lassen, um diese Mönchskutte so darzustellen. Und es ist für den einmal im Jahr dieses große Highlight, auf diesem Fest einfach in seiner Mönchskutte zu stehen. Und ja, ich glaube, geistlich war er nicht ganz so interessiert, wie ich das bin, aber wir waren im Gespräch. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes.
Ja, cool. Ja, ein bisschen erinnert mich jetzt fällt mir doch noch was ein. Also ich kenne das bisschen, also was du gerade gesagt hast, für so Anlässe sich kleiden, das kenne ich natürlich vom WGT, aber da gibt es ja auch Leute, die sich so ein bisschen mittelalterlich kleiden, aber dann doch eher der mittelalterliche Adel ist dann dort zu sehen. Ne? Da werden diese ganzen schicken Ballkleider rausgepackt und ob das dann wirklich auch so war oder ob die sich dann selber Sachen designen. Also ich denke mal, die meisten von den Ballkleidern wurden damals nicht so getragen. Das sind neu designte, die halt auf alt gemacht sind. Ja. Daher kenne ich das schon, aber eben nicht als Lebensstil, sondern mehr so für eine Festigkeit hat man das halt und dann geht man auch wieder ins normale Leben danach. Ne?
Ja, das WGT gilt bei manchen Leuten so ein bisschen als die schlechte Synthetik, was Kleidungsstoffe betrifft.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Wenn wir jetzt Danielle dabei hätten, die könnte da wahrscheinlich endlos viel dazu erzählen, zu dem Thema.
Ja.
So, Freunde an ihren Stand begleiten. Ja, blöder Name eigentlich. Das trifft nicht ganz zu. Ist einfach ein klassischer Mittelaltermarkt. Aber es war immer auch ein gutes Musikprogramm dort. Also das kenne ich auch, klar. Stimmt, ist ja so deine Ecke ungefähr.
Ja. Bei mir, genau. Ja, du hast gerade gesagt, ihr begegnet auf so Mittelaltermärkten Leute, die das mal so zum Spaß machen, aber begegnen dir denn auch gerade in diesem Umfeld Leute, die gerade diesen Stil oder die Beschäftigung vielleicht auch nur in einem Stil, vielleicht aber auch inhaltlicher, die das mehr leben und auch vielleicht auf andere Weise, begegnet ihr solche Leute auch? Oder?
Ja. Da kann ich vielleicht gleich zu dem relativ aktuellen Thema kommen, und zwar dieser Mittelalter-Gottesdienst, den wir da hatten.
Ja.
Das ist so, dass also auf diesen Märkten da kriegst du eigentlich kaum irgendwas mit, so in die Richtung Glaube, Religion, Spiritualität. Ja. Das ist vor allem, denkst du, die Leute sind da vor allem, um sich zu betrinken, ne? Musik zu hören und so weiter und natürlich tolle Waren zu kaufen oder zu verkaufen. Genau. Da gibt es immer so unglaublich schöne Sachen an den Ständen. Mir tut es jedes Mal leid, wenn ich einen Händler da stehen lasse und habe da nichts mitgenommen. Ja. Aber es ist so, wenn du halt mit denen mal ins Gespräch kommst, dann merkst du, dass die teilweise wirklich sehr stark interessiert sind an irgendwelchen spirituellen Themen.
Interessant.
Die kratzen, aber es kommt dann raus. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer so Leute, die sich gerne als Pilger verkleiden und mit ihrer Jakobsmuschel rumlaufen. Wir hatten das mal in Tübingen, da ist einer von uns, ist er auf dem Jakobsweg pilgern gegangen. Ich war gerade auf dem Mittelaltermarkt und habe ich ihm gesagt, hey, wo ich deine Muschel sehe, lauf doch mal rüber zur Kirche, ja, da in der Altstadt. Da treffen sich gerade die echten Jakobswegpilger. Und genau. Also das gibt es schon, aber es gibt jetzt nicht irgendwie dem und dem Lager einer Veranstaltung hast du jetzt wirklich so das Thema Religion präsent, was eigentlich schade ist, weil du hast halt erstens natürlich, muss ich sagen, das Mittelalter, was ich als Kinder immer so spannend fand, es ist eine hochreligiöse Gesellschaft, ja. Du hast, okay, das ist ein zeitweise ziemlich schräges, komisches Verständnis von Christentum, was die haben, ja. Gerade so würde ich es mal aus einer evangelistischen Sicht sagen, aber du hast durchaus ein sehr religiös durchdrungenes Alltagsleben. Das ist auch, also ganz egal, ob du jetzt so dieses klassische Mittelalter betrachtest oder auch das, so würde ich mal sagen, dämonisch geprägte Spätmittelalter oder das noch sehr heidnische Frühmittelalter, ja. Und das ist für viele Leute aber auch wirklich eine Triebfeder, sich damit zu beschäftigen. Also gerade die, die irgendwie Wikinger da waren, die sind stark interessiert an der Mythologie. Da hast du locker so 2, 3 Thors und Odinsjünger mindestens pro Lager. Bei meiner Lagergruppe war das auch so, dass die beschlossen haben, sie gehen jetzt auch mal lagern und machen nicht immer nur so Wikinger-Partys nur. Und genau, das ist, meine ich halt, so dieses Paradoxon. Eigentlich sollte dieses Thema dort eine große Rolle spielen, tut es aber erst, wenn du ein bisschen unter die Oberfläche gehst.
Okay.
Natürlich, ja, genau, die Händler selber, ja, die haben religiöse Symbole noch und nöcher an ihren Verkaufsständen. Das ist auch immer eine tolle Gesprächsbasis für irgendwas.
Ja, also mir kommt es auch manchmal so vor, gut, ich kenne jetzt nicht so viele Leute persönlich, aber das ist schon teilweise bei Leuten, die das sehr ernst nehmen, ist es vielleicht auch so mitunter so ein neu aufgelebtes Neuheidentum oder sowas, oder wie begegnet ihr das? Also kommt mir manchmal so vor, als wenn man die Leute, die das leben, die eher so dieses, wie du sagst, das Frühmittelalter, ne, wo alles noch sehr heidnisch auch war und so, das ist so das, was da viel aufgelebt wird oder so, oder dass man quasi diesen Style mag, aber irgendwie auch das bisschen vom Christentum versucht zu lösen, so, ne? So nach dem Motto, das Christentum hat ja alles nur kaputt gemacht oder so, oder begegnen ja auch Leute, die sich da wirklich auch inhaltlich mit, Mittelalter war ja vom Christentum durchdrungen letztendlich, ne? Und dann will das jetzt wieder aufleben lassen vom Style her, aber bringt das ganze Heidnische eher da rein, oder? Wie nimmst du das wahr? Es ist so mein Außenblick, ne? So wenn ich so Mittelalter-Fans sehe, da ist das Christentum weit außen vor.
So. Ja, schwieriges Thema. Ganz schwierig. Also zum Thema Neuheidentum könnte man glatt nochmal selber zu dem, die lange der Illusion angehangen sind, dass man im Neuheidentum das findet, was man an unserem modernen Christentum vermisst. Das ist in Teilen richtig, aber das, was man im Neuheidentum halt versucht, das funktioniert in der Praxis eigentlich sehr, sehr selten. Und ich habe da auch die Leute meistens eher als sehr anstrengend erlebt, mit denen ich versucht habe, irgendwie zu kooperieren oder irgendwas mal zu organisieren.
Ja.
Es gibt Einzelne, mit denen hat das ganz gut funktioniert, aber im Großen und Ganzen war da die Kommunikation immer ein bisschen schwierig. Du hast, glaube ich, gerade das Problem bei den Leuten, die sich als Neuheiden sehen, dass das, was die als heidnisch betrachten, ist viel, viel christlicher, als denen lieb ist. Und auch viel christlicher, okay, als es den Kritikern irgendwelcher neuheidnischen Bewegungen lieb ist. Ja? Mhm. Damit, ich habe ja auch in Deutsch, wie gesagt, Kreuzritterzeit und so weiter, was du im Mittelalter als heidnisch bezeichnest, das wird völlig durch die christlichen Gesellschaften definiert, die den Begriff nennen. Ja? Und damit sind meistens gar nicht so die eigenen Landsleute gemeint, sondern meistens bezeichnet das Muslime oder irgendwelche Fantasieheiden, die halt irgendwo außerhalb der Zivilisation leben. Und sehr, sehr oft wird das, was wir heute als heidnisch sind, weil wir halt behaupten, es wäre irgendwie nicht christlich, ist teilweise eigentlich ein Teil von dem Christentum in Europa, ja.
Ja, das ist interessant. Das wissen die Leute, die das feiern, aber mitunter auch nicht so richtig oder wollen es nicht wahrhaben, oder?
Teils ja. Teils ist es denen auch einfach egal, weil sie sagen, ich orientiere mich an dem, was mich interessiert. Das ist dann voll okay. Teilweise müssen wir auch manchmal akzeptieren, dass viele Logikschubladen, die einfach nicht gelten. Also, dass so ein Gegensatz heidnisch und christlich, dass es in der Theorie vielleicht ein hilfreicher Gedanke sein mag, aber in der Praxis funktioniert der teilweise überhaupt nicht. Ja? Also gerade für so diese nordische Welt, für Skandinavien, geht das einfach nicht auf. Das ist jetzt, da fehlen jetzt ein paar Details noch, um zu erklären, warum das so ist. Da könnte ich einige nachher noch nennen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall so ein Gegensatz, wo ich festgestellt habe, der ist teilweise eine Illusion. Das sind so Gedankengebäude, die zerbröseln einfach, wenn man sich dann die Praxis anschaut.
Ja.
Aber ich kann dir ein schönes Beispiel nennen, das sind diese Torhämmer. Die gelten oftmals so als die Amulette, die halt quasi so noch eine alte vorchristliche Religion verkörpern sollen. Auch hier wieder, das ist nicht falsch, aber es ist nicht ganz. Diese Erscheinungen, die tauchen auch so im frühen Mittelalter auf. Die sind aber tatsächlich eine Art bestimmte Anhänger, die man um den Hals trägt, so darzustellen, dass sie auch als Kreuze getragen werden können.
Ah, okay.
Es gibt teilweise ganz offensichtlich, es gibt Torhämmer, die haben solche Kreuzformen. Es gibt aber auch Hämmer, die man quasi als eine Form von Kreuz trägt, weil das Verständnis von diesem Symbol oder das Verständnis der Mythologie ist in der Zeit bereits, bezieht sich durchaus auch auf ein christliches Verständnis.
Okay.
Ja? Das heißt, wenn du im Norden so einen Torhämmer oder so einen Torhammer trägst, dann bringst du damit eigentlich zum Ausdruck, dass du für eine gewisse oder eine gewisse religiöse Kraft mit dir herumträgst. Und es ist ganz egal, ob du jetzt getauft bist oder nicht, ja, du verstehst ungefähr dasselbe darunter. Ja. Und ich sag mal Heide, also jemand, der irgendwie noch nicht getauft ist, kein Kirchenmitglied, der sieht es halt als dieselbe Reinigungskraft. Ja. Aber letzten Endes sind diese Hämmer sind ein Produkt von einer Gesellschaft, die halt sich im Übergang befindet von einer vorchristlichen zu einer christlichen Gesellschaft. Und so gesehen sind die quasi ein interreligiöses Symbol. Ja,
ja, interessant. Genau.
Das, ja.
das so, solche Details, die muss man dann natürlich auch erstmal recherchieren, ne, und wissen quasi, sonst...
Ja, da gibt es so 20-seitige archäologische Artikel drüber, über sowas. Und ich sage immer, bevor ihr jetzt 100 Bücher lest, redet doch einfach anständig miteinander. Ja. So wie wir das heute machen.
Mhm. Ja, genau. Gut, das mit den Neuheiten ist so eine Sache, aber dir begegnen ja bestimmt auch Leute, die sich jetzt nicht als Neuheiten bezeichnen würden, oder? Die sich als, was gibt es denn da so für... Kann man wahrscheinlich auch nicht über einen Kamm scheren, aber so für Arten von Menschen, die dir auf solchen Märkten begegnen.
Also ich muss den Neuheiten ganz klar lassen, dass die auf ihre Art etwas authentischer sind.
Okay.
Und das ist, dass die viel eher auch daran interessiert sind, gerade wenn sie auf Mittelaltermärkten sind oder irgendwelche Feste machen, dass sie halt auch bestimmte Rituale aus der Zeit oder Rituale, die für sie halt irgendwie passen, auch durchführen, ja. Du hast Gruppen, die haben auch Die stellen zum Beispiel Mönche dar, die haben auch, keine Ahnung, so gewisse Altäre bei sich stehen an den Zelten und auf den Tischen. Aber ich kriege nicht mit, dass die so klassische mittelalterliche Stundengebete oder sowas dann machen, was ich dann persönlich erwarten würde.
Ja.
Es ist mir bisher wirklich sehr, sehr selten begegnet. Teilweise hat Wissen über das Christentum im Mittelalter, gerade im Hochmittelalter, ist wirklich stellenweise wesentlich dünner, wie das über das Frühmittelalter. Weil das im Frühmittelalter, das kriegst du halt auch so, ich sag mal, schlechten Serien wie Vikings irgendwie noch vermittelt.
Ja, ob die realistisch sind, ist die andere Frage. Ne?
Ja, nee. Das ist, also Vikings ist wirklich reine Fantasy.
Ja.
Da sind die Parodien wie Norsemen sind historisch wesentlich akkurater.
Okay.
Aber so als kleiner Filmtipp. Es ist so, dass das zum Teil hast du halt natürlich, also es gibt einen, so einen Reliquienhändler auf dem, also Groß Erlach, wo wir diesen Mittelalter-Gottesdienst auch gemacht haben. Der ist ganz witzig, der hat halt so verschiedene Reliquien, die er da verkauft und die kauft natürlich keiner, weil er auch absichtlich halt natürlich da irgendeinen Blödsinn dazu erzählt. Ist ein total lustiger Typ, mit dem habe ich mich richtig gut unterhalten können. Das fand ich schon ziemlich gut. Oder halt auch, wenn du halt mit bestimmten Pilgern redest, da gibt es manche, die haben auch wirklich sehr fromme persönliche Ansichten, aber die tragen sie halt nicht unbedingt auf diesen Mittelaltermärkten zur Schau, ja.
Ja, ist klar, ist ja auch nicht der richtige Ort vielleicht für wirklich sehr tiefe Gespräche zu dem Thema. Ne?
Na, es fehlt einfach auch ein bisschen die Basis. Ja. Also es ist da sehr viel Party und so weiter. Wenn du halt in so einem Wikingerlager bist, dann kannst du halt so ein Odins-Trinkritual relativ leicht machen, ja. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein Schrein in deinem Fürstenzelt hast und du hast noch einen Mönch dabei, ja, der läuft halt mit seinem Kreuz über den Markt rum und ja, was soll er machen?
Okay. Genau, gibt es denn Orte, wo man dann eher diese Spiritualität leben kann? Du hast gerade ein bisschen auch erwähnt, hier Pilgern. Du hast auch vorhin schon mal erwähnt, die Gottesdienste, die ihr gemacht hättet. Da würde ich später vielleicht nochmal nachfragen. Gibt es vielleicht so Orte, wo man eher mit Leuten dann auch tiefer über so Spiritualität und wie sie das Leben reden kann? Fällt dir da vielleicht auch Pilgern, ne? Ist ja so ein Ding, aber gibt ja bestimmt auch Klöster oder andere Sachen oder vielleicht auch irgendwelche Treffen, wo die Leute, die es dann wirklich ein bisschen ernster meinen, auch unter sich sind oder so.
Also ganz spontan würde ich sagen, das fährt wenn dann über diese keltische Schiene.
Mhm.
Woran denkst du beim Thema Kelten?
Hallo, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Ach so. Ich dachte, du sagst jetzt noch was dazu.
Nee. Woran denkst du beim Thema Kelten?
Ich denke vor allem, was denke ich denn? Ich habe da gar keine richtige. Also ich denke auf jeden Fall an so Amulette und so Zeugs, ne, an irgendwelche Runen, glaube ich. Die kommen mir da sofort in Gedanken, so jetzt vom Optischen. Ich denke immer sehr optisch, ne? Aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo und wie die Kelten und wann die gelebt haben und wo überhaupt. Ich glaube in Mitteleuropa, ne, waren die Kelten aktiv, oder? Zu einer Zeit. Aber
ja, genau. Also man
das
denkt,
waren aber dann auch, glaube ich, so, also wie ich das in Erinnerung habe, wird das zwar immer so als bisschen, als die Kelten ist so was Heidnisches, aber das waren, glaube ich, auch mit die Ersten, die dann auch ein bisschen auf ihre Weise Christentum gelebt haben oder so, hatte ich so in Erinnerung.
Also, ja, also vereinfacht ausgedrückt, ich betone vereinfacht, aus wissenschaftlicher Sicht würde ich das jetzt etwas länger ausformulieren, aber lassen wir das.
Ja, ganz einfach gesagt, gut.
Da haben wir Kelten ja auch auf den britischen Inseln. Ja. Und die sind tatsächlich auch relativ früh christlich geworden. Die Könige oder Päpste oder so gesagt haben, wie die christlich zu werden haben. Das ist okay. Sehr spannend, ja. Mhm. Und das heißt, du hast im Grunde schon christliche Gemeinden und eine christlich beeinflusste oder inspirierte Gesellschaft von England bis Irland und Schottland hoch. Und da entwickelt sich ja auch eine relativ eigenständige christliche Tradition auf diesen britischen Inseln, bis halt zum Frühmittelalter, wo sich das alles so ein bisschen einigen möchte. Übrigens, was das Mittelalter auch spannend macht, ist halt dieser Versuch, dass man durch das Christentum eine sehr einheitliche Kulttradition schafft über das, was wir heute Europa nennen, über dieses gesamte Gebiet. Ja? Diesen Vorteil ist es ziemlich übersichtlich, aber es geht halt teilweise auf Kosten dieser kleineren einheimischen Traditionen. Und gerade das in Irland und Schottland, worüber ich ja, wie gesagt, auch Prüfungen gemacht habe, ist in den letzten 100, 200 Jahren wieder sehr stark hervorgekommen. In Deutschland erst relativ spät, aber in England natürlich und in den USA übrigens auch. Und da gibt es dieses Mönchsleben dort. Thésée ist ein gutes Beispiel. Das Kloster Thésée ist sehr stark inspiriert von diesem keltischen Mönchsleben.
Okay, gut, das kennt man ja, ne? Weil
genau, ne?
Das so läuft ungefähr. Ja.
Und wenn du halt solche Gemeinschaften findest, da hast du noch sehr viel an so mittelalterlicher Liturgie drin, die du halt in den normalen Gemeinden nicht mehr so mitbekommst. Ja?
Jo. Genau, erzähl doch mal, wie... Ich wollte ja nochmal auf diesen Gottesdienst zurückkommen. Erzähl doch mal, wie ihr das gemacht habt, wie so ein Gottesdienst im mittelalterlichen Stil bei euch dann ablief. Das ist gerade aktuell, das ist ja ganz cool.
Ja, durchaus. Da kann ich nämlich wirklich, das jetzt ein bisschen später, auch wenn wir das vorhatten. Ne? Es ist mittlerweile schon wieder ein Monat her, aber es ist eine ziemlich coole Story, auch wie das passiert ist. Es gibt einen relativ jungen Mittelaltermarkt in den Limesmarkt. Das ist also richtig toll dort, da hast du wirklich viel Platz und du kannst da ins Tal runter gucken und kannst dir diese Türme, diese rekonstruierten Türme anschauen, noch aus der römisch-keltischen Zeit, das ist richtig toll und die Veranstalter sind auch richtig tolle Leute. Das ist aus guten Gründen auch so unkommerziell wie möglich und sehr familiär. Und in Groß-Erlach war das so, auf diesem Limesmarkt, dass wir da vor 3 Jahren gelagert hatten, kurz vor Corona, und ich war damals noch in dem Mittelalterlager. Und also Jungs, mit denen ich da lager, sind also fast alle so, ne, fast alle so wirklich die totalen Vollblutheiden. Denen habe ich auch immer lustige Diskussionen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Ich auch. Aber wir verstehen uns und wir haben mittlerweile auch so unsere Gesprächsphasen. Und da war halt unten, war an der Bühne, wo sonst die Musiker spielen, war halt so ein ökumenischer Gottesdienst, ja. Und die haben mich gefragt, ob ich da nicht runtergehen sollte, wäre doch voll für mich. Und ich dachte so, ja, okay, ich höre es jetzt von hier oben, aber das ist ja, weißt du, so ein 0815 Durchschnittsgottesdienst, was soll ich denn da? Ich bin jetzt auf dem Mittelaltermarkt, ja.
Ja, ja.
Und okay, ich war noch ein bisschen müde, so morgens um 10 passiert. Und ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen angeguckt, aber ich war irgendwie so enttäuscht, dass das nicht mittelalterlich so gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen Folgendes, wir gehen jetzt mal durch die ganzen Lagergruppen durch und schauen, gibt es hier irgendwelche Geistlichen oder Leute, die sich irgendwie als Geistliche verstehen oder auch nur versuchen, Geistliche darzustellen. Ne?
Ja.
Dann würden wir so einen ökumenisch-interreligiösen Rat, kann man ja mal machen, auf den Mittelalter. Hätte es ja auch gerne damals schon geben können, so vor 1000 Jahren. Da haben die Leute es mir ziemlich blöd angestellt, aber die Möglichkeiten dafür waren durchaus da.
Ja.
Und dann planen wir selber einen Mittelaltergottesdienst und werden uns irgendwie mit der Gemeinde einigen. Hat nicht so ganz funktioniert, weil es kam Corona und der Markt ist ausgefallen. Und es war sehr schwierig, diese Lagergruppen wieder zu erreichen. Und dann habe ich einfach ich mache jetzt Folgendes. Ich gucke einfach mal beim Pfarrbüro. Mittlerweile habe ich auch ein theologisches Examen. Dann habe ich sowas, mit dem ich mich auch quasi als jemand vom Fach blicken lassen kann.
Ah ja, dann kannst du sagen, ja, ich habe Ahnung, ich bin nicht irgend so ein...
Genau.
Ja, ja.
Hätte ich auch als Student sagen können, aber mit so einem Examen mit Mittelalterprüfung kam das gerade nochmal besser.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann habe ich mit der Pfarrerin telefoniert, ganz, ganz liebe Frau, definitiv. Und die normalerweise jedes Jahr einen ökumenischen Gottesdienst machen mit der katholischen Gemeinde. Und der findet immer am Pfingstmontag statt an diesem Limesturm. Jetzt war es aber so, dass wegen dem Mittelaltermarkt an diesem Limesturm eine Schlacht zwischen Kelten und Römern war um diesen Zeitpunkt. Also glaube ich. Ich glaube, das war der Grund. Jedenfalls hat dann der Veranstalter, der Jan, wie gesagt, alles tolle Leute, der ist auf die Leute, auf die zugegangen, hat denen gesagt, hey, passt auf, wenn ihr oben nicht das gerade machen könnt mit dem Gottesdienst, kommt doch einfach runter und macht es bei uns auf dem Markt. Da kriegt ihr eine Bühne und so weiter.
Ah, ja, cool.
Ne? Ich hoffe, ich gebe es gerade richtig wieder, die Story, aber das war der Grund, warum die auf einmal auf dem Markt Mittelalter-Gottesdienst gemacht haben. Das sage ich schon wieder Mittelalter. Blödsinn. Also es war ein normaler ökumenischer Gottesdienst. Ja,
okay.
Und ich denke mir so, warum nicht? Ja, diese Märkte gehen über Wochenenden. Warum finden da Sonntagvormittags nicht gleich die Ja, das ist mir erst da aufgefallen. Und dann habe ich halt so ein paar Vorschläge gemacht. Und jetzt kommt der erste richtig lustige Fakt. Das war der, dass die immer sich mit Liturgie und Predigt mit den Katholiken abwechseln. Dieses Jahr wären die Katholiken mit der Liturgie dran gewesen. Und man hört ja immer so dieses Vorurteil, ja, die katholische Kirche lebt noch im Mittelalter.
Ja, das habe ich schon gehört, ja.
Ja, tut sie nicht. Genau das ist das Problem der katholischen Kirche. Die hatte im Mittelalter durchaus auch wesentlich freundlichere Züge. Damals war sie noch nicht mal getrennt in katholisch und evangelisch. Ja. In manchen Punkten, muss man sagen, würde denen ein bisschen Mittelalter wieder guttun. Die ist auf einem guten Weg. Es gibt ja auch so altkatholische Gemeinden, die sich da reformieren und auch wieder viel stärker ins frühe Mittelalter zurückgehen. Ja. Aber in dem Fall war es auf jeden Fall so, dass die, ich spiele halt auf so Sachen an, wie damals hat es noch Zölibat und so weiter gar nicht gegeben. Das sind ja alles relativ späte Entwicklungen und Unfehlbarkeit des Papstes, ja. Mhm. Aber es war so, dass halt die Katholiken sind bei ihrer Liturgie wesentlich unflexibler, ja. Die haben quasi ihren Ritus, an dem sie sich halten müssen. So kenne ich das zumindest. Und da kannst du nicht kommen und sagen, ja, wie wär's denn mal so mit dem frühmittelalterlichen gallikanischen Ritus, ne?
Ach so, okay. Ja gut, beim genau. Evangelischen hast du halt irgendwie teilweise Bibelverse vorgegeben, zu denen du predigen musst, aber das war's dann auch schon.
Genau. Im Optimalen hast du natürlich so einen klassischen, klassische lutherische Messe, aber
ja.
Ist ja nicht unbedingt Pflicht. Da kannst du wirklich flexibler sein.
Ja.
Und das war halt Ironie bei der Sache. Und dann hieß es ja, das Lied gut. Und dann der Musikverein hatte jetzt wohl kein Problem damit, ein bisschen zurückzutreten.
Mhm.
Ich bin dann auf die Mittelalterspielgruppen zugegangen und wir haben das so organisieren können, dass die Halleluja und so ein paar Klassiker spielen. Und halt auch mit dem Dudelsack, ne, und der Klampfe da den Gottesdienst begleiten. Also fantastisch. Und dann habe ich eine Predigt geschrieben über das Frühmittelalter und die Druiden und den heiligen Kolumban. Ich weiß nicht, ob wir das Thema heute noch aufmachen wollen, aber es war...
Nee, ich glaube, da haben wir keine Zeit mehr dafür. Das können wir noch mal irgendwann
ansprechen. Tatsächlich was über das Druidentum. Aber es war auf jeden Fall die richtige Wahl.
Ja.
So, und dann sind wir... Am Sonntag, am Tag davor, sind wir durch die Lager durchgegangen und ich habe gestartet natürlich bei dem Druiden, wie gesagt, Limesmarkt, da hast du Kelten natürlich. Und der Hartmut heißt der, das ist der quasi so der Marktdruide schlechthin mit seinem schönen, bunten, bemalten Zelt, dem habe ich auch davon erzählt und meinte so, hey, eigentlich hätte ich das ja auch ganz anders machen können, dass ich irgendwie hier so einen Rat gründe. Wir können das aus Jux ja mal probieren, ne? Und gerne auch zusammen was machen. Aber ich hätte dich auch sehr gerne mit in den Gottesdienst eingebunden. Aber das ging halt nicht, weil die Strukturen sehr klar vorgegeben gewesen sind. Da hätten wir uns irgendwie nochmal mit dem katholischen Pfarrer und so weiter einigen müssen. Und ich wollte es einfach mal langsam angehen, alles. Ja,
ja, genau.
Der meinte, ja, er kann natürlich irgendwas erzählen, so dass er halt nichts über Götter erzählt. Das ist ja nicht so relevant. Man kann ein bisschen über die Kräfte in der Natur kann man reden und über so eine gute Ethik, ja, dass man Gutes tut zu anderen Menschen. Da verstehen wir uns eigentlich alle in dem Bereich und meinte, ja, so fürs nächste Jahr können wir das mal ins Auge fassen. von Lager zu Lager und haben dann immer gesagt, so hey, es gibt eine kleine zeitliche Änderung wegen dem Gottesdienst morgen. Und dann war die Reaktion ganz oft so, ach so, ja, Gottesdienst interessiert mich eh nicht. Da habe ich gemeint, ach so, ja, übrigens predige ich morgen und zwar über die Druiden im Frühmittelalter.
Oh, dann war es schon wieder anders im Interesse, ja, oder?
Da kannst du wieder, ach, dann komme ich vielleicht doch. Und ich denke, ja, so, ja. Aha. Und ja, meine beste Freundin meinte da zu mir, schau mal, du kleiner Evangelist, da holst du alle wieder ins Boot.
Genau. Auf einmal interessiert es, ja, ja.
Siehst du, ja. Du musst die Leute nur quasi an der richtigen Stelle erwischen, weil wenn es um so bestimmte Traditionen geht, um so bestimmte Geschichten, da springen die drauf an. Und das vergessen wir ganz oft, ja?
Ja.
Die manchmal einfach eine gute Show wollen, eine tolle Geschichte, irgendwas Schönes, was sie schon kennen, und dann wollen die auch eine Predigt dazu gerne hören. Ja?
Klar.
Und das lief dann ganz gut. Ich habe dann mal abgeschrieben, meine Predigt, und wir waren dann unten, es waren tatsächlich mehr Besucher, gerade mehr Marktbesucher da, wohl als letztes Mal, ja. Und tatsächlich habe ich dann auch den Druiden kurz reingeholt, um quasi so eine kleine Performance zu geben, um so diese Begegnung zwischen dem heiligen Columban und den Druiden auch so live darzustellen. Und das Interessante war aber, dass der tatsächlich dann auch beteiligt hat. Also der hat sich scheinbar dann doch irgendwie geeinigt gehabt mit den beiden Pfarrern. Der hat dann so eine Räucherung gemacht zu den vier Himmelsrichtungen. Ja.
Okay.
Und hat viele Dinge dazu gesagt. Und es war richtig toll. Und es hat so super nach Salbei geduftet. Und das Spannende ist auch, der katholische Priester, das war ein Inder. Und mit dem hatten wir davor erst gar kein großes Gespräch, weil ich das ja alles über die evangelische Pfarrerin gemacht habe. Der hat mir gesagt, dass ihm nicht gut gefallen hat, was er da gemacht hat und dass er da was Neues gelernt hat.
Ja, cool, interessant.
Ne? Das fand ich auch, also klasse. Und das war halt eben so diese schöne Erfahrung von diesem Mittelalter-Gottesdienst, wo wir gesagt haben, es funktioniert, man muss es halt nur anpacken, ja.
Ja, genau. Man muss halt Bock drauf haben, muss die richtigen Leute finden und dann loslegen. Ne?
Genau.
Cool. Ja, sehr geile Geschichte. Wir sind jetzt eigentlich mit der Zeit auch schon fast durch, aber ich würde gern nochmal, weil ich will ja noch ein paar mehr Folgen in die Richtung mit dir machen. Wir haben ja viele Sachen nur angeschnitten. Teaser doch mal vielleicht kurz an, was du dir schon für Überschriften für Themen, die noch kommen könnten in dieser der Heliochrist-Mittelalter-Reihe. An. Das wäre vielleicht ganz interessant, so um schon mal zu gucken, was kommt denn, was könnte denn noch auf euch zukommen? Könnte, müssen wir sehen, wie wir Zeit haben. Ne?
Ja, also ich kann das keltische Christentum und die sogenannte christliche Orthodoxie eingehen, auch was es mit so dem Begriff Druidentum auf sich hat.
Das wäre mal interessant.
Genau, und dann kann ich natürlich auch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf so so das interreligiöse Bild des Mittelalters, so was haben wir dafür, also es gibt diese klassische Trias Heiden, Juden, Christen, ja, die uns immer in anderen Formen begegnet. Oder teilweise natürlich auch so Sachen, die jetzt nicht so toll sind, zum Beispiel das mittelalterliche Bibelverständnis, da kann ich nicht so ganz mitgehen, oder auch so die wirklich Schattenseiten, die man oft hört, so Hexenverfolgung und Pest, ja, und solche Sachen. Ich hoffe, dass wir darauf auch noch zu sprechen kommen. Und genau, ich kann auch natürlich gern ein bisschen was sagen, so wir einzelnen Konzepten verloren haben aus dem Mittelalter, so diese Spiritualität des Heiligen Grals von den Artusrittern, das ist ein sehr tolles Thema. Und tatsächlich auch so, gerade aus dem Bereich der Mystik, da gibt es ganz viele Sachen, wo wir auch in unserer Sendung zur Sexualität drauf gekommen sind. Das hat die Leute teilweise hier jahrhundertelang nicht mehr interessiert. Aber jetzt auf einmal ist es wieder was, wo eigentlich wir ganz viel davon abgewinnen können und das uns auch anspricht.
Ja, cool. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Themen da, wo wir nochmal drüber quatschen können, wenn wir mal wieder Zeit finden. Ne?
Ja, total gerne.
Ja, war eine super coole Unterhaltung mit dir. Schön, dass du dabei warst.